Russland, die KHL. In der höchsten Eishockeyspielklasse geht es hoch her. Kein Wunder, schaut man sich die aktuellen Geschehnisse in Russland sowie in der Ukraine an. Heute ist das hier unser Thema. Ich spreche mit Daniel Kainburg, einem ausgewiesenen Fachmann im russischen Eishockey sowie vor allem der KHL. Er berichtet nämlich seit Jahren journalistisch über die Liga. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, Quo Vadis KHL. Spieler kehren ihren Teams sowie dem Land den Rücken zu, wollen einfach nur noch nach Hause. Die Teams von Jokerit Helsinki und Dynamo Riga haben mitten in den Playoffs ihr Ausscheiden aus der Liga bekannt gegeben. Für Kainburg selber ist das keine Überraschung angesichts der aktuellen Lage. Er sagt, die Spieler wollten wirklich nur noch nach Hause. Einige haben aktuell keine neuen Teams. Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass die KHL einen sehr schweren Stand haben wird. Es geht in gewisser Weise geradeaus in eine Isolation hinein, die vor allem auch den Nachwuchs treffen wird, was zusätzlich ganz, ganz bitter ist. Wie gesagt, Daniel Kainburg ist der Experte und jetzt könnt ihr ihn hier hören. Ich wünsche euch viel Spaß. So, meine rote Lampe leuchtet, das heißt, wir sind auf Aufnahme. Ich freue mich auf einen neuen Podcast und sage Hallo, Daniel Kainburg.
Hallo.
Grüße dich, danke dir für deine Zeit.
Ich freue mich sehr, Konstantin.
Ja, so soll es sein. Freuen wir uns beide. Das ist doch ein guter Auftakt. Wir wollen über die KHL sprechen, die gerade in diesen Tagen ja nochmal zusätzlich natürlich vor den Geschehnissen in Russland und der Ukraine in den Schlagzeilen steht. Du bist ausgewiesener Experte, berichtest über die Eishockey-News unter anderem als fester freier Redakteur über die KHL. Lass uns doch damit mal einsteigen. Wie kam es dazu, dass du für die Kollegen von der Eishockey-News über die KHL berichtest?
Ja, es ist eigentlich eine zufällige Geschichte gewesen. Ich betreute für die Eishockey News den Standort Freiburg für wirklich viele Jahre. Und diese Arbeit musste ich dann 2007 aufgeben, weil ich aus beruflichen Gründen zuerst nach Nürnberg und dann jetzt nach Bamberg gezogen bin. Der Kontakt zur Redaktion in Straubing ist aber immer erhalten geblieben. Und nach der Gründung, ich glaube, die KHL wurde 2008 offiziell gegründet, habe ich der Eishockey News halt angeboten, diese KHL-Berichterstattung zu übernehmen. Und ich glaube, die waren auch ganz froh, einen Journalisten irgendwie an der Hand zu haben, der sich in Russland auskennt, die Sprache spricht und halt die Texte auf Deutsch liefern kann.
Und seitdem berichtest du also regelmäßig über die KHL?
Ja, also ich habe am Anfang noch im Wechsel mit einem Kollegen geschrieben, aber ich glaube seit 2009 dann komplett alleine. Und mittlerweile war ich also jetzt über den Bezug KHL hinaus, also russisches Eishockey insgesamt, war ich jetzt bei 5 oder 6 Weltmeisterschaften akkreditiert für die Eishockey News. Ich war für die Zeitung bei den Olympischen Spielen in Sotschi, weil da ja Deutschland nicht teilnehmen konnte. Deswegen waren die Kollegen alle gebunden in Deutschland. Mhm. Ich war bei den World Games der KHL in Wien und in Zürich und ja, gleichzeitig liefere ich für die Eishockey News halt Geschichten über russische NHL-Stars oder aufstrebende Talente, die wechseln. Also für mich ist das eine tolle Abwechslung neben meinem eigentlichen Beruf als ja, Leiter digitale Medien bei einem Fachverlag hier in Bamberg.
Ja, interessant. Und dann sag noch mal, wie kam denn diese, du hast dann gesagt, du hast die KHL quasi ab Gründung mitverfolgt und kennst dich seitdem da sehr, sehr gut aus. Faszination fürs russische Eishockey war schon immer da oder ging das damit einher?
Nee, immer da kann ich gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, ich bin so sozialisiert worden. Also ich war, wie die meisten, die irgendwas mit Eishockey zu tun haben, ja, am Anfang erstmal Fan. Und ich bin in Freiburg aufgewachsen und mein erstes Spiel habe ich Ende der 80er gesehen und in den 90ern war ich dann regelmäßig im Stadion. Und da spielten halt viele herausragende Akteure aus Russland für den ERC Freiburg damals in den 90ern. Und ich habe dann angefangen, so meine ersten journalistischen Stufen zu erklimmen. Und da war es halt interessant, dass es gab natürlich keinen anderen Journalisten, der die Sprache sprach. Ich habe Russisch in der Schule ein bisschen gelernt. Ich habe dann angefangen zu studieren, osteuropäische Geschichte, dafür brauchte ich auch Russisch. Und naja, irgendwann wurde ich halt dann gedrängt, naja, dann mach halt mal ein Interview mit Oleg Snabok, weil Deutsch spricht er nicht, mit deutschen Journalisten redet er so oder so nicht, aber wenn du Russisch kannst, dann versuchst du halt. Naja, und so saß man halt dann ihm irgendwann mal gegenüber und hat versucht, mit den damals noch relativ rudimentären Kenntnissen mit ihm zu sprechen. Und die haben sich wahnsinnig gefreut, dass jemand versucht hat, auf ihrer Sprache mit ihnen zu kommunizieren. Und seitdem, ja, ist es einfach sozusagen so entstanden. Wie gesagt, das war ja nicht nur Snauk. In Freiburg haben, also Ravir Khaidarov hat, ich glaube, 10 oder 11 Jahre für Freiburg gespielt. In der Zeit, in den 90ern, waren ja auch noch Igor Dorochin, Alexander Semak eine Saison, Vitali Grossmann. Also ich hoffe, ich vergesse jetzt die noch einige. Also da waren schon viele Spieler aus Russland da, die ja einfach tolles Eishockey gespielt haben und mich dadurch sozusagen ja dahin gelenkt haben.
Sprache hast du jetzt schon angesprochen, wäre natürlich auch sonst gleich von mir die Frage gewesen, ist ja höchstwahrscheinlich jetzt für so eine Tätigkeit unabdingbar, dass man die Sprache nicht nur versteht, sondern auch sprechen kann. Daran gleich angeknüpft die Frage, und dann hast du dir jetzt über die Jahre rund um die KHL ein sehr, sehr breites Netzwerk aufgebaut in Richtung der Clubs und Spieler. Wie funktioniert es denn, wenn du darüber, also konkret, wie funktioniert es konkret, wenn du auch Interviews anfragst, Geschichten anfragst? Ist das ganz normal, wie man das hier so aus dem Deutschen kennt, oder ist es da in der KHL anders?
Also mittlerweile ist es vergleichbar. Also die Liga wurde und wird immer professioneller. Gerade am Anfang war das schwierig. Da hat die Redaktion in Straubing mir dann über welche Kanäle auch immer eine Handynummer besorgt. Und dann sollte ich da mal anrufen, ja, das sei schon die Handynummer von Slava Bulkov. Dann habe ich da angerufen, dann war es tatsächlich Herr Bulkov. Und dann haben wir gesprochen, ob der je verstanden hat, für welche Zeitung ich in Deutschland schreibe und wo das dann erscheint. Aber auch der, sehr auskunftsfreudig, sehr professionell, der lebt in der Schweiz. Aber also das hat wunderbar funktioniert. Damals war er Trainer von UFA und eben auch der russischen Nationalmannschaft. Es ist vom Netzwerk her, weil du es erwähnst, so ganz konkret habe ich oder versuche ich mit den Clubs natürlich über die Pressestellen in Verbindung zu treten. Mhm. Die Liga hat auch eine eigene Pressestelle, die sehr behilflich ist. Und natürlich verfolge ich russische Medien intensiv. Die Liga hat einen eigenen Fernsehkanal, den habe ich abonniert hier in Deutschland. Das heißt, ich kann die Spiele sehen. Mit Originalkommentar, mit den entsprechenden Interviews nach dem Spiel. Mittlerweile ist es auch so, dass die Clubs eigentlich die kompletten Pressekonferenzen sowohl vor als auch nach dem Spiel ins Netz stellen, also auf YouTube streamen oder auf ihren eigenen Webseiten. Dadurch ist es relativ einfach geworden, sozusagen up-to-date zu bleiben und mitzubekommen, was in der Liga passiert. Ohne jetzt sozusagen sehr, sehr häufig in Russland gewesen zu sein. Also ich war in Russland, habe Spiele dort gesehen. Ich habe auch, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, Spiele von der KHL in Europa natürlich gesehen, auch als sie dann in Prag waren und in anderen europäischen Ländern. Aber über dieses sozusagen professioneller gewordene Team ist es eigentlich jetzt relativ einfach.
Wir sprechen natürlich auch gleich noch zur Aktualität, aber trotzdem nochmal 2, 3 Fragen zur KHL, weil ich es auch nach wie vor total interessant finde, wie diese Liga funktioniert. Ist es denn aus deiner Sicht mittlerweile eigentlich, auch wenn es jetzt gerade in den jüngeren Tagen Veränderungen gab, dass Clubs sich zurückgezogen haben, aber ist dieses Überregionale mit Teams aus mehreren Ländern, ist das eigentlich mittlerweile für die völlig normal, könnte ich mir vorstellen, ne? Für alles, was da so dranhängt, also nicht nur für die Clubs, sondern auch für die Fans etc.?
Ja, also ist normal und ist auch so gelebt worden. Also es war tatsächlich interessant, als Jokerit Helsinki angefangen hat, in der Liga zu spielen, wurde das erstmal ziemlich kritisch beäugt, so von russischen Fans. Warum kommt da jetzt eine finnische Mannschaft und welchen Sinn hat es? Ja, dass das sportliche Niveau hoch ist, das stand außer Frage, aber als dann die ersten Fans aus Finnland sozusagen nach Russland kamen und da waren gerade in den ersten Jahren teilweise Leute dabei, die sind halt einfach durchs Land gereist mit ihrer Mannschaft, um sich diese Städte anzuschauen. Ja, und haben natürlich Stimmung gemacht, finnische Fans. Und seitdem ist es schon gewachsen. Das Gleiche als damals Lev Prag ja sehr, sehr erfolgreich waren. Die waren ja bis ins Finale gekommen. Auch dort, ich meine, der Bezug zu Tschechien war natürlich durch die Vergangenheit noch enger. Aber auch dort sind dann einfach Leute auch gereist, also sind in diese anderen Städte hingefahren, haben sich das angeschaut, sozusagen mit ihren Mannschaften zusammen. Und also das war schon, hatte ich zumindest so das Gefühl, durchaus eine verbindende Komponente, die natürlich jetzt in den letzten Jahren mit zunehmender Konfrontation immer weniger geworden ist und jetzt aktuell halt ja praktisch gar nicht mehr existiert. Also was ist das noch für eine Continental Hockey League, ja, wenn es in Zukunft vielleicht nur noch russische Teams gibt, plus einen weißrussischen Vertreter und diese ja, irgendwie komische chinesische Mannschaft, komisch ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber also so richtig nachvollziehen konnte ich diese Mannschaft von Kunlun Red Stars, die ja momentan auch in der Nähe von Russland spielt, nicht.
Ja, Quo Vadis KHL, in der Tat eine Frage, die sicherlich ganz, ganz viele beschäftigt. Auch bevor wir dazu sprechen, lass uns einmal kurz über die sportliche Aktualität da sprechen. Auch in diesen Tagen ja letztlich vielleicht ein bisschen, nicht, ja, fast ein bisschen eine Art Paralleluniversum, will ich es jetzt einfach mal nennen. Da wird ja ganz normal in Anführungszeichen gespielt. In der KHL sind gerade die Playoffs, richtig?
Richtig, die Playoffs laufen. Wobei ganz normal würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Also okay. dieser Schatten des schrecklichen Krieges, der liegt eigentlich schon über allen Spielen. Ganz konkret, ich weiß nicht, wie weit du das mitbekommen hast, es sind ja nach Beginn der Invasion einige Importspieler gegangen. Also während der laufenden Playoffs haben ihre Teams verlassen. Teilweise haben sie noch 2 Spiele für ihre Mannschaft bestritten und sind dann gegangen. Und also deswegen, das ist allgegenwärtig. Also bei jeder Pressekonferenz werden die Trainer gefragt, ist der Torwart nächstes Spiel noch da oder ist er auch wieder weg? Ja, also das ist nicht so, dass das ausgeblendet wird, sondern das beschäftigt die Spieler, glaube ich, schon mehr, als sie vielleicht zugeben. Auch wenn es jetzt medial natürlich keine Rolle spielt, was die russischen Spieler anbelangt, was die Importspieler anbelangt, sehr wohl.
Wen siehst du denn, wenn wir beim Sportlichen nochmal bleiben, wen siehst du jetzt als Kenner der Szene da, wen siehst du vorne, wenn man jetzt auf die Playoffs schaut?
Also zu Beginn der Playoffs hätte ich gesagt, dass der amtierende Meister Vanguard Oms sehr, sehr gute Chancen hat, den Titel zu verteidigen. Das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr strukturiert auftritt, mit Bob Hartley einen oder vielleicht sogar den erfolgreichsten internationalen Trainer hat. Überall, wo er gearbeitet hat, ist er Meister geworden. Jetzt, dadurch, dass auch bei uns 2 finnische Spieler, also Oliver Kaski und Ville Pocker, 2 wirklich sehr wichtige Akteure in der Defensive weg sind, ist Oms für mich nicht mehr Favorit im Osten. Da sehe ich jetzt momentan eher Traktor Chelyabinsk. Da sind alle Importspieler geblieben. Die haben mit Vitali Kravtsov, der bei den Rangers eigentlich unter Vertrag steht, einen Leihspieler, der wirklich sehr stark ist. Ja, und im Westen ist traditionell, man nennt die in Russland immer so die Basisteams der Nationalmannschaft, also ZSKA Moskau und SKA St. Petersburg. Die sind die Favoriten und die werden wahrscheinlich auch wieder im Finale aufeinandertreffen. Da, finde ich, hat sich durch den Abgang der 2 Schweden aus Moskau so ein bisschen das Pendel in Richtung St. Petersburg bewegt. Also da würde ich sagen, dass St. Petersburg stärker jetzt geworden ist. Da sind auch alle Ausländer geblieben, interessanterweise. Deswegen, ich meine, Playoffs sind immer unvorhersehbar. Aber ich würde sagen, St. Petersburg im Westen, Chelyabinsk im Osten.
Ja, spannend, was du sagst. Das bedeutet ja auch, ist ja letztlich auch logisch, dass einige gegangen sind, Importspieler, dann wieder zurück. Schließt sich gleich die Frage an, sind die meisten, verfolgst du das, sind die schon wieder anderweitig untergekommen, auch gerade so die skandinavischen Spieler, oder gibt es jetzt mehrere Spieler, die noch auf dem Markt sind und noch einen neuen Club suchen? Auch das ist ja nicht nur jetzt, sondern auch für die kommenden Wochen und Monate eine völlig neue Situation für den gesamten Eishockey-Transfermarkt, dass da Spieler auf dem Markt jetzt sind, aufgrund der Aktualität, die vorher im Zweifel ja nicht auf dem Markt gewesen wären.
Ne? Ja, also ich denke, da muss man unterscheiden. Also Jokerit hat ja sofort nach Beginn das aus den Playoffs verkündet. Offiziell haben sie noch nicht das aus der Liga verkündet. Riga hat gesagt, sie werden nicht mehr in der Liga spielen. Helsinki noch nicht. Bei Helsinki, also viele Spieler von Jokerit sind jetzt wieder unter Vertrag in unterschiedlichen Ligen. Die Abgänge bei anderen Mannschaften, also bei russischen Mannschaften, die kamen zu einem späteren Zeitpunkt. Sprich, da war es gerade bei denen, die jetzt in den laufenden Playoffs aktiv waren, auch von den Transferfenstern nicht mehr möglich, dass sie irgendwo anders noch einen neuen Vertrag unterschreiben. Also die meisten von denen, die sind jetzt sozusagen zu Hause. Das war auch der offizielle Grund, warum sie gegangen sind. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal die Social-Media-Posting von den Spielern anschaut, dann sagen die eigentlich, ja, mir hat es super gefallen und eigentlich wollte ich bleiben, aber die Familie hat so Angst um mich. Ich muss an die Familie denken, deswegen bin ich gegangen. Also das ist echt interessant, ja. Nee, aber deswegen für die Zukunft, man weiß überhaupt nicht, was da kommen wird. Ich wage zu bezweifeln, dass diese Spieler, die jetzt gegangen sind, zurückkehren wollen. Also glaube ich nicht. Inwieweit die Liga generell für Importspieler überhaupt noch interessant ist, ist überhaupt nicht abzuschätzen. Also das, glaube ich, kann jetzt noch gar niemand wissen, weil ja auch niemand weiß, wie das politisch weitergeht. Also ganz, ganz schwer, da was zu sagen.
Ja, Spieler gehen, Clubs melden ab, haben wir jetzt schon besprochen. Du hast im aktuellen Text in der Eishockey News, die Printversion erscheint ja morgen, wir sprechen jetzt Anfang der Woche, auf einem Montag, hast du ja auch einen aktuellen Artikel geschrieben. Das geht ja so weit, dass da, glaube ich, korrigiere mich, aber dass da sogar bis kurz vorm Spiel oder sogar während des Spiels auch in Bezug auf Partner, die nicht mehr involviert sein wollen mit gewissen Teams, dass die Aktualität da natürlich alles überschattet.
Richtig, also man liest es ja in deutschen Medien auch, dass die Zusammenarbeit von Firmen oder die Aktivität von Firmen in Russland eingeschränkt beziehungsweise zeitweilig aufgehoben ist. Und wenn diese Firmen sozusagen mit einzelnen Clubs oder der Liga eine Partnerschaft hatten, dann muss die natürlich auch beendet werden. Und also das Beispiel, was ich in der Eishockey News jetzt erwähnt hatte, war Mastercard, die halt auf allen Trikots drauf waren. Und dann musste man dieses Logo überkleben oder anderweitig als unkenntlich machen, weil Mastercard wahrscheinlich das nicht wollte. Also ich denke, der Liga wäre es egal gewesen. Aber Mastercard wollte halt nicht mehr darauf erscheinen. Mhm. Und also ja, darauf müssen sich die Clubs sozusagen einstellen. Und sie müssen sich einstellen, was mit ihren Spielern ist. Also nochmal das Beispiel Avangard Oms. Die sind in der ersten Runde auf Kasan getroffen, haben die ersten zwei Spiele in Kasan gespielt. Da haben Pocker und Kaski mitgespielt. Und dann ist die Mannschaft zurückgeflogen. Also Oms spielt auch in der Nähe von Moskau, weil das Stadion gerade neu gebaut wird. Und dann haben die beiden sich verabschiedet. Also mitten in der Serie zwei Spiele gespielt und danach stand die Mannschaft ohne zwei ihrer besten Verteidiger da. Und sowas kann jetzt auch noch passieren, also bei den noch teilnehmenden Clubs, dass einzelne Akteure einfach sagen, jetzt muss ich oder will ich gehen.
Ja, nochmal, du hattest es eben angedeutet, es ist natürlich oder auch angesprochen, ganz schwierig in die Zukunft zu schauen, weil man überhaupt gar nicht weiß, wie das jetzt auch die nächsten Tage, Wochen, Monate weitergeht. Aber dennoch mal die Frage, wo führt das, wo kann das hinführen? Letztlich bei allem, was man so hört, auch im Kontext jetzt des Sports in Russland und in diesem Fall unserer Sportart Eishockey, doch letztlich höchstwahrscheinlich in eine Art Isolation dieser Liga? Oder ist das anders Stand jetzt überhaupt denkbar?
Stand jetzt, nein. Also glaube ich genau so. Aber insgesamt ist diese Frage aus meiner Sicht momentan nicht zu beantworten. Ich glaube, nicht einmal die Clubs wissen, wie es in der nächsten Saison weitergeht. Also ich habe eine Pressemitteilung gelesen von Neftechimik, die ausgeschieden sind und gesagt haben, ja, sie haben zwei Tschechen, die noch unter Vertrag stehen, die würden auch gerne wiederkommen, aber ob sie wiederkommen, hängt an den Bedingungen, wie es dann im September ist oder im August. Und keiner weiß, wie es ist. Also ich kann dazu nichts sagen. Ich glaube, dass Also momentan ist das sportliche Niveau noch wirklich sehr, sehr hoch. Ich glaube, dass das sich aber ändern wird in der nächsten Saison, weil nicht nur die fehlenden oder deutlich sinkende Anzahl von Importspielern wird dazu beitragen, sondern natürlich auch das Thema Finanzen. Also wir brauchen uns nichts vormachen. Ja? Ein Kanadier oder ein Finne, die wechseln ja nicht nach Russland, um sich anzuschauen, wie kalt es in Sibirien ist, sondern die sind da hingegangen, weil das Niveau einfach sehr hoch war und weil sie sehr gutes Geld verdient haben. Mhm. Und die Verträge sind alle in Rubel. Wir wissen, wie die Währung abgewertet hat gegenüber Dollar und Euro. Ich denke, bei den Importspielern, da würden die russischen Clubs sich noch irgendeine Lösung für überlegen, dass sie das doch irgendwie ausgleichen, diese Verluste. Aber generell für die russischen Spieler ist es natürlich auch deutlich weniger attraktiv, als es davor war. Das darf man nicht vergessen. Und viele, gerade von den guten Spielern, könnten ja auch anderweitig spielen. Haben sie ja nicht gemacht, weil sie zu Hause ja deutlich mehr verdienen konnten als in allen anderen Ligen.
Also auch da kann dann eine Bewegung einsetzen, dass auch die russischen Spieler sich umschauen und eben nicht mehr im Zweifel KHL spielen, sondern in anderen Ligen.
Theoretisch ist das denkbar. Also schließt sich der Kreis zu den 90ern. Damals ging es in Russland ja der Wirtschaft sehr, sehr schlecht, den Menschen sehr schlecht. Da waren eigentlich alle Eishockeyspieler oder sehr, sehr viele Eishockeyspieler, die irgendwie konnten, in anderen Ligen unterwegs. Ja? Also wie gesagt, Oleg Snarok hat in der zweiten deutschen Bundesliga gespielt, wo er von der Qualität ja überhaupt nicht hingehört hätte. Aber also das sehe ich momentan noch nicht, wobei natürlich keiner weiß, wie sich das weiterentwickeln wird. Die russischen Spieler, die in die NHL kommen könnten, die haben das ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht. Also dieser Weg war ja vorgezeichnet. Der wird auch weitergehen, aber nicht alle Spieler haben das Niveau, in der NHL zu spielen, das ist klar.
Ja, das habe ich mir als Punkt ja auch noch aufgeschrieben, ist letztlich aber auch schon beantwortet, auch dieses Thema KHL-Spielstärke noch stärker an die NHL aufzuschließen, auch ja jetzt mit einem riesen Fragezeichen versehen, beziehungsweise eigentlich, wenn man es weiterdenkt, aktuell ja gar nicht möglich zu glauben, dass das geht, sondern eher in die andere Richtung.
Definitiv in die andere Richtung. Also ich glaube, das kann man beantworten. Für die KHL geht es momentan ums nackte Überleben. Das muss man so schon sagen, weil ich finde, aber das ist so meine persönliche Meinung, die Liga und auch die Teams, die sind immer sehr martialisch aufgetreten. Also so dieses die leisen Töne, das können die nicht so gut. Und das fällt ihnen jetzt natürlich massiv auf die Füße. Wer will denn in so ein Land und in so eine Liga noch gehen? Und das Zweite ist natürlich die wirtschaftliche Entwicklung. Also diese Sanktionen zeigen Wirkung und werden noch sehr starke Wirkung zeigen. Das Land ist isoliert, politisch, wirtschaftlich. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine Liga sich vollkommen von abkoppeln kann. Also ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich habe das bisher nur als Gerücht gesehen, dass zwischen der NHL und der KHL gibt es so eine Vereinbarung, dass die Verträge gegenseitig respektiert werden. Also, dass keine Spieler unter Vertrag genommen werden, die in der anderen Liga noch einen laufenden Vertrag haben. Mhm. Und die NHL überlegt, diese Vereinbarung nicht mehr zu berücksichtigen. Ja. Und das würde natürlich bedeuten, das wäre für die KHL, weil als die NHL das damals unterschrieben hat, da ging es ja darum, dass plötzlich Spieler wie Kovalchuk in NHL ihre Karriere beendet haben, weil sie in St. Petersburg noch mehr Geld verdienen konnten und dann einfach rübergegangen sind. Und das wollte die NHL unbedingt vermeiden. Deswegen diese Vereinbarung, dass man die Verträge respektiert. Aber ich glaube nicht, dass jetzt jemand aus der NHL unbedingt nach Russland wechseln will. Insofern kann die Liga in Nordamerika natürlich sagen, naja, dann nehmen wir uns halt, wen wir brauchen. Mhm. Das wäre für die KHL wiederum ein nächster herber Rückschlag.
Ja, ein Wahnsinn. Alles letztlich ja eine Sportart, vor allem die ja historisch, und da kennst du dich ja, wie gesagt, auch sehr, sehr gut aus, gerade da in Russland, eine absolute Top-Sportart ist. Ne? Also ist doch zu vergleichen mit Fußball hier bei uns in Deutschland.
Definitiv. Deswegen leidet die russische Nation momentan auch massiv unter diesem Ausschluss. Natürlich verstehen sie es nicht. Also das liest man in den Kommentaren immer und überall. sie verstehen es nicht im Vergleich, also sie fühlen sich sozusagen ungerecht behandelt. Ja, sie sagen, wie viele Kriege gab es, wo NATO-Länder in andere Länder einmarschiert sind und nie wurde eine Sportmannschaft disqualifiziert oder ausgeschlossen. Warum passiert uns das dann? Mhm. Aber also die leiden massiv darunter, dass die Mannschaft nicht an Weltmeisterschaft teilnehmen kann. Vor allen Dingen bei den Junioren. Also Russland hätte ja jetzt im kommenden Winter die U20-WM ausgerichtet. Mhm. Und zum ersten Mal wäre es jetzt nicht standardmäßig Moskau oder St. Petersburg, also so diese europäischen Städte gewesen, sondern es wären Omsk und Novosibirsk gewesen, also mitten in Sibirien. In Omsk entsteht gerade ein neues Stadion, was sie auch für diese WM gebaut haben. Und jetzt findet diese WM nicht statt. Das ist natürlich für diese gesamte Region Omsk, Sibirien, wo wirklich viele Spieler auch herkommen. Ja? Man darf ja nicht vergessen, wie groß Russland ist. Ist das eine Tragödie.
Ja, U18 ja letztlich das gleiche Thema. Da sind die ja auch nicht dabei. Hatte ich vor 2 Wochen, glaube ich, hier auch im Podcast das Thema U18-WM, die ja nun bei uns stattfindet in Landshut und Kaufbeuren, da sind die ja auch nicht dabei. Das ist klar, wird natürlich auch im Zweifel alles Auswirkungen dann in den Folgejahren auf das Männer-Eishockey in Russland haben, könnte ich mir vorstellen, ne?
Ja, und vor allen Dingen, also Stichwort U18-WM, es gibt ein, ja, Wunderkind ist vielleicht zu viel gesagt, aber Matvei Mitschkov, der spielt bei St. Petersburg eigentlich, aber auch bei der Juniorenmannschaft, der wäre bei dieser U18-WM in Deutschland dabei gewesen und der wäre unbestritten der Star dieser WM gewesen. Ja? Mhm. Jugendspieler von solchen großen Turnieren auszuschließen, verändert natürlich auch ihre Entwicklung oder behindert sie. Ja? Das darf man nicht vergessen. Also da weiß man auch nicht, wie das weitergeht, weil klar, in den Playoffs kriegt er jetzt gar keine bis sehr wenig Eiszeit und dann ist die Saison zu Ende. Und wie es dann im Sommer weitergeht, weiß auch niemand. Also das wird das russische Eishockey, oder es trifft das russische Eishockey massiv. Hm.
Ja, du wirst das alles weiter eng begleiten. Lass mich einmal noch zum Abschluss fragen. Wir haben jetzt KHL, NHL schon kurz drüber gesprochen, aufs europäische Eishockey auch im Kontext der Spieler geblickt. Dieses Thema KHL versus Champions Hockey League, CHL, wie ist das eigentlich? Ist das überhaupt irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung in Anführungszeichen für die Russen in der KHL oder wird das überhaupt gar nicht wahrgenommen? Weil die Diskussion hat man ja, also das ist jetzt auch eine Frage abseits wirklich vom tagesaktuellen Geschehen, wie du das siehst, ob es da irgendwie Vergleiche gibt oder ob die KHL mal zur CHL rüberlugt und sagt so, ach, das funktioniert da eigentlich ganz gut oder gibt sowas gar nicht?
Also ich glaube, sie schauen sich das schon an, aber es spielt in der russischen Sportwelt keine Rolle. Es gab immer wieder sozusagen ja auch Gespräche, wo man überlegt hat, wie man das vereinbaren könnte. Aber die KHL war da, glaube ich, immer auf dem Standpunkt, dass es von den Terminen her sozusagen während der Saison nicht auch noch funktioniert. Was die KHL, glaube ich, angeboten hat, war, dass sie sozusagen ins Halbfinale einsteigt oder so eine Final-Serie gegen den Sieger macht, irgendwie sowas. Mhm. Aber ich glaube, so eine reguläre Teilnahme war nie angedacht.
Mhm. Okay, gut, dann haben wir das auch noch mit untergebracht. Die Frage hatte ich hier noch stehen. Daniel, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Das war hochinteressant, sehr, sehr spannend zu gucken, wie sich das da alles weiterentwickelt. Für alle Eishockey-Fans, wie gesagt, der Tipp, deine Artikel regelmäßig in der Eishockey-News zu lesen über die KHL. Ja, und dann hoffe ich, du bleibst gesund und freue mich, wenn wir uns demnächst mal hier wiederhören.
Vielen Dank. Also ich bedanke mich. Ich freue mich natürlich auch, dass in der DL das Thema KHL jetzt eine Rolle spielt oder darüber berichtet wird. Es sind natürlich keine guten Voraussetzungen, warum das jetzt so ist. Und hoffen wir alle, dass bald Frieden herrscht. Und wir uns wirklich dann wieder auf den Sport konzentrieren können.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.